Box Club.
Ja, hallo, herzlich willkommen im Box Club zur zweiten Staffel Box Club Frankfurt Main Ostend. Der Boxclub ist Versuch und Angebot, gesellschaftliche Veränderungen uns vor die Ohren zu führen, im öffentlichen Raum spielerisch den Alltag zu unterbrechen und wir wollen StadtaktivistInnen wie StadtnutzerInnen zum Gespräch zusammenbringen. In der ersten Staffel war der Boxclub über 3 Monate in Wiesbaden unterwegs und hat dort verschiedene stadttypische Schönklänge, aber auch Misstöne eingefangen und festgehalten. Ja, jetzt sind wir hier im Frankfurter Ostend gelandet, in dem nämlich so viel passiert, dass wir uns 1,5 Monate lang nur ganz auf diesen Stadtteil und nicht auf eine ganze Stadt konzentrieren wollen. Zum Auftakt dieses ersten Podcasts im Ostend haben wir uns selber eingeladen zum Abschluss des internationalen Sommerwerf-Theaterfestivals hier ins Beduinenzelt hinein. Eine erquickliche Anzahl von Publikum haben wir da. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hier drüben ist der wunderschöne Blick auf den Main. Wir versuchen ein bisschen eine frische Brise hier hineinzulassen, damit wir nicht ganz so dolle schwitzen. Und wir haben hier außerdem noch vor dem Beduinenzelt, also damit ihr HörerInnen draußen, die jetzt nicht hier seid, euch das ein bisschen vorstellen könnt, wir haben vor dem Beduinenzelt eine kleine Liegelandschaft, auf die man sich hinfläzen kann. Bei allerdings jetzt gerade 30 Grad, wo die Sonne richtig schön draufbrät. Aber man kann da schon in verschiedene Interviews hineinhören, die wir angesammelt haben. Und die werden wir auch nochmal im Rahmen des Podcasts später irgendwie zu Gehör bringen. Wir haben eine Handtuchwurfstation gehabt, die schon rege bedient wurde heute und wir sitzen hier jetzt eben gerade an einem runden Tisch. Da sind auch meine Kolleginnen vom Performance-Kollektiv Red Park und einige weitere GästInnen, die wir gleich vorstellen werden. Mein Name ist Steffen. Ich bin heute in erster Linie am Mischpult und achte ein bisschen auf die Zeit und gebe jetzt das Wort an meine beiden KollegInnen weiter. Maike und Jörg, are you ready to rumble?
Willkommen im Boxclub.
Ja, die Stiefel sind geschnürt, alles ist vorbereitet. Mein Name ist Jörg und zum Einstieg habe ich euch ein kleines Ostend-Wiki mitgebracht, also zum Warmwerden und als kleines Sparring. Auf dem offiziellen Stadtportal frankfurt.de beginnt die Geschichte des Ostends. Wie sollte es anders sein mit der Gründung der Stadt? Also 794, die Franken erobern das Rhein-Main-Gebiet und somit auch das Areal des heutigen Ostends. Das Areal des heutigen Ostends wechselt bis zum 15. Jahrhundert mehrmals die Besitzverhältnisse. Am heutigen Anlagenring wird von 1628 bis 1667 eine Befestigungsanlage gebaut. Die Befestigungsanlage wird dann 1806 bis 1813 wieder abgerissen und die Wallanlagen entstehen. Somit verschiebt sich die Stadtgrenze um ein Stück. Auf Frankfurt-Ostend, Stadtentwicklung und Gentrification, einer Plattform zur digitalen Stadterkundung, heißt es zum 19. und 20. Jahrhundert unter anderem: Das Ostend entstand Mitte des 19. Jahrhunderts als Arbeitsviertel durch den gesteigerten Zuzug von Menschen in die Städte. 1847 erhält das Ostend einen eigenen Bahnhof, der heute Ostbahnhof heißt. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurden außerdem Schulen, Krankenhäuser und eine Landwirtschaftshalle im Ostend errichtet. Zudem zog der Zoo ins Ostend. Zu dieser Zeit prägte der jüdische Anteil der Bevölkerung des Ostends das Leben im Viertel. 1912 wurde der Osthafen eingeweiht, neue Quartiere und Mietshäuser wurden gebaut, um Wohnraum für die ArbeiterInnen des Osthafens zu schaffen.
Ja, hallo, ich bin Maike. Und wie Steffen bereits in der Anmoderation erzählte, beschäftige ich uns ungefähr seit 4 Wochen mit spannenden und wegweisenden Projekten und Initiativen, die hier im Frankfurter Ostend aktiv sind. Wir waren bisher unter anderem zu Gast im Atelier East End. Das ist ein Kunstatelier für Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Bei der Initiative 9. November bzw. im Hochbunker und der Ausstellung Blick in ein jüdisches Viertel, über die wir später auch noch mehr hören werden im ersten Teil, und im neuen Frankfurter Garten. Von diesen Besuchen werden wir später auch noch einige Ausschnitte hier im Live-Boxcast hören. Des Weiteren führten wir Interviews mit einer Mitarbeiterin des Jüdischen Museums und des Zoos sowie vielen weiteren Akteurinnen im Ostend zu unserem Thema: Wie klingt Transformation im Frankfurter Ostend? Transformation steht ja für Veränderung und Veränderung vollzieht sich ja zumeist in recht großen Zeiträumen, weswegen wir uns den Klang der Transformation unter den Aspekten der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft anschauen bzw. anhören wollen. Wir wollten herausfinden, was diese Veränderungsprozesse ausmacht, wer oder was diese vorantreibt, wer davon profitiert und partizipiert oder wer oder welche Gruppen auch eben nicht. Hierzu haben wir uns eigentlich drei GästInnen eingeladen, wovon leider heute zwei da sind. Eine ist uns verloren gegangen, aber wir haben sie zum Glück vorher interviewt. Christine ist ihr Name, sie arbeitet für die Initiative 9. November und wir haben vorher ein Interview mit ihr geführt, sodass wir hier sie euch vorstellen können in digitaler Form. Ja, aber zu den beiden tollen GästInnen, die heute hier sind, haben wir zum einen Marie. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo. Wie gesagt, mein Name ist Marie. Ich bin Studentin an der Goethe-Universität und zwar studiere ich auf Lehramt Physik und Geografie, arbeite parallel auch noch in der Geografiedidaktik und im Rahmen meiner Arbeit leite ich hier im Ostend Schülerführungen zum Thema Gentrifizierung.
Danke.
Bernhard, willst du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo. Ich bin der Bernhard. Ich habe vor 23 Jahren hier die Sommerwerft ins Leben gerufen und ja, bin auch quasi der künstlerische Leiter hier auch vom Protagon International Performing Arts e.V. Das ist der Verein, der das Ganze hier auf den Weg bringt und seit 23 Jahren unterhält. Und ja, ich habe auch ein Theater hier in Frankfurt, das Antagon Theater, was seit 34 Jahren existiert.
Super, ja, vielen Dank. Kommen wir jetzt direkt zur ersten Runde sozusagen und beginnen mit dem ersten Einspieler, der uns in den Themenkomplex Vergangenheit führt.
Lauter. Oder leiser.
Der Frankfurter Zoo ist von Bürgern der Stadt gegründet worden. Es war also sozusagen eine Bürgerinitiative. Und es begann relativ schnell nach Gründung die Suche nach einem neuen, nach einem größeren Standort. Den fand man nach einigen Wirren und auch gegen gewisse Widerstände hier im Osten der Stadt. Das war die Pfingstweide.
Also Osten vor dem Krieg war eigentlich Osten fast reine, so sagen wir, Naturlandschaft. Ja, hier an dem Danziger Platz, da waren Schrebergärten.
Später, als das Ostend dann jenseits der Wallanlagen sich ausdehnte, waren auch Geschäfte, Gewerbe und soziale Einrichtungen dort tätig, bis hin zur großen Synagoge an der Friedberger Anlage, der Nachfolgesynagoge zur Schützenstraße, auf der heute der Hochbunker steht. Sie wurde im Novemberpogrom zerstört und dort betreibt die Initiative 9. November eine Gedenkstätte und unsere Ausstellung Ostendblick in ein jüdisches Viertel wird dort auch seit 2004 bereits gezeigt.
Genau, Maike hat das eben kurz schon angesprochen. Jetzt wäre geplant gewesen, als Gesprächspartnerin mit Christine Müller einzusteigen in die Entstehung der Initiative 9. November, die sich 1988 gegründet hat und eingetreten ist, um Erinnerungskultur im Ostend fest zu verankern und somit auch ein Teil der aktivistischen Kämpfe in Frankfurt abbildet. Leider ist es ihr nun leider doch nicht möglich, heute hier zu sein. Aber im Vorfeld haben wir bereits mit ihr ein Interview geführt, ebenso wie wir auch mit Heike Trummer ein Interview geführt haben oder ein Gespräch. Sie ist Kuratorin für Zeitgeschichte vom Jüdischen Museum. Wir würden jetzt aus den beiden Interviews jeweils einen kurzen Ausschnitt einspielen.
Also Initiative 9. November ist eine Initiative, die sich von, ich sag's mal, eher aus dem studentischen Milieu heraus kristallisiert hat. Der Sprung war der Börneplatz. Börneplatz durch Ausgrabungen der Stadt Frankfurt, das ehemalige jüdische Ghetto aufzulegen, also zu aufzubauen, zu sehen, dass da das jüdische Leben in Frankfurt war, das wesentliche Zentrale. Und daraus hat sich eine ziemlich harte Auseinandersetzung ergeben, weil wir als Studenten damals den Platz besetzt haben. Es ging nämlich darum, den Börneplatz zu erhalten als Gedenkstätte und als Ort jüdischen Lebens von Frankfurt, um das sichtbar zu machen. Der Punkt war aber der, dass genau in diesem innerstädtischen Zentrum gebaut werden sollte, ein städtisches Angebot an Gebäude. Und dieses Gebäude direkt an dem Gebiet Börneplatz lag. Und dann gab es es gab ausreichend Demos und Platzbesetzungen, die von uns, also ich habe teilweise da auch mitgemacht, war, diesen Platz als historischen Ort in die Auseinandersetzung zu bringen und zu führen. Und aus dieser Bewegung heraus hat sich dann auch eine Initiative zusammengetan von sehr vielen Leuten, also Historikern, Bürgern, Studenten, die gesagt haben, wir müssen initiativ werden in Bezug auf die Orte von Frankfurt, die einen historischen Ort sind zum Lernen. Und diese Initiative hat dann einen Verein gegründet, einen gemeinnützigen, und hat aus diesem Wissen heraus gesagt, wir müssen Gedenkorte in Frankfurt stärker in den Blickpunkt rücken für die Bevölkerung. Also wir müssen Orte des Lernens und des Gedächtnisses deutlich machen.
Heute könnte man das Ostend so beschreiben. Es ist ein Viertel des Gedenkens und der Erinnerung. Wir haben die Erinnerungsstätte an der Frankfurter Großmarkthalle, die 2015 eingeweiht worden ist. Heute ist das Areal der EZB und sozusagen exterritoriales Gebiet, was nicht einfach so betreten werden kann. Wenn man in die Keller der ehemaligen Großmarkthalle möchte, die Teil der Erinnerungsstätte sind, muss man sich anmelden vorher. Das geht über das Jüdische Museum. Es gibt am östlichen Teil der Großmarkthalle aber einen Bereich, der öffentlich zugänglich ist. Die Idee der Architekten Katz Kaiser war damals, mit Zitaten zu arbeiten, die einer gewissen Dramaturgie folgen. Zitate sind so angeordnet, dass man das aus Originalquellen von der Aufforderung, sich zur Deportation zu melden, bis hin zum Abtransport an der Großmarkthalle, diese Zitate aufgereiht sind. Es gibt aber auch andere von Überlebenden, die das Geschehen an der Großmarkthalle im Nachhinein reflektiert haben, von Personen, die es beobachtet haben. Dort müssen sich auch sehr schlimme Szenen abgespielt haben mit Verhöhnungen. Und das kann man dort beiläufig erkunden und lesen. Im Asphalt sind die eingegraviert. Auf Mauern kann man die Zitate nachlesen. Das ist das Areal von der Sonnemannstraße bis hin zum Main, zum Osten. Also dort erschließt sich diese Erinnerungsstätte. Die zweite große Erinnerungsstätte ist den ermordeten Menschen aus Frankfurt oder mit Bezug zur Stadt Frankfurt gewidmet. Es ist die Gedenkstätte Neuer Börneplatz hinter dem Museum Judengasse. Dort sind heute annähernd 12.000 Metallblöckchen mit den Namen und kurzbiografischen Daten angebracht an der Mauer des alten jüdischen Friedhofs. Sie kennen wahrscheinlich alle diesen Fries, der 1996 eingeweiht worden ist. Im Museum Judengasse selbst habe ja auch eine Dauerausstellung im Museum. Das nimmt auch auf Bezug auf den Börneplatz-Konflikt, in dessen Nachgang diese Gedenkstätte auch errichtet worden ist. Es sind seit etwa 2002 sehr viele Stolpersteine verlegt worden, vor allen Dingen in der Rhönstraße, im Röder Bergweg. Also das zeugt einfach davon, dass die jüdische Population im Ostend war. Also um 1925 war ein Viertel der jüdischen Bevölkerung des Ostends jüdisch. Und insofern war natürlich auch dann die Deportation, also viele Ghettohäuser, sogenannte Judenhäuser, wurden im Ostend eingerichtet, zuletzt, wo die Menschen zwangsweise konzentriert wurden, nachdem sie ihre angestammten Wohnungen verloren hatten oder enteignet worden sind. Und von dort wurden sie dann in die Großmarkthalle gebracht oder sonst deportiert später. Also das Ostend ist ein Viertel, was ganz stark nationalsozialistische Gewalt dokumentiert. Und gleichzeitig nach 1945 ist hier ein Neuanfang zu bezeichnen. Im Baumweg, also im östlichen Nordend, sind die Wurzeln der Wiederbegründung der jüdischen Gemeinde. Im ehemaligen Krankenhaus Gagernstraße wurden sehr viele Überlebende aus Theresienstadt aufgenommen und erstmal untergebracht, notdürftig. Das Gebäude war sehr stark kriegsbeschädigt und so nach und nach ist das jüdische Altenzentrum dort entstanden, was gerade erst 50-jähriges Jubiläum seines Neubaus damit, also existiert schon länger, aber das Erscheinungsbild, so wie es heute aussieht, ist 50 Jahre alt und es ist eines der größten Altenzentrum der Bundesrepublik überhaupt und mit einem sehr breiten Angebot auch für die Nachbarschaft überhaupt. Sehr viele Russinnen und Russen aus der ehemaligen Sowjetunion sind hier untergekommen. Also es ist ein sehr gemischtes Leben mit sehr vielen Nationalitäten und auch Religionen. Also es können auch nicht-jüdische Menschen dorthin gehen. Und ja, und die Feierlichkeiten waren jetzt im Juni 2024. Also es ist wieder jüdisches Leben im Osten vorhanden, aber vergleichbar mit vor der Kriegszeit ist natürlich auf gar keinen Fall.
Nach dem Einblick durch Heike Trummer, welche Ansätze aktuell genutzt und ausgebaut werden, um Erinnerung und Vergangenheit lebendig zu halten, möchten wir jetzt direkt schon mal auf die Shownotes der heutigen Sendung verweisen. Hier stellen wir dazu zwei Links ein, die bei euch einer weiteren Auseinandersetzung helfen können. www.shoah-memorial-frankfurt.de, die mit zur Gedenkstätte Neuer Börneplatz gehört. Und ein weiterer Link zu www.jewish-places.de. Das ist ein kooperatives Community-Projekt des Jüdischen Museums Berlins, auf dem zukünftig 8 Gedenkspaziergänge durch das Frankfurter Ostend zu finden sein werden. Die kann man dann online abrufen und durch das Viertel laufen und sich dazu Informationen zur jüdischen Geschichte und zur Vertreibung der Juden aus dem Ostend anhören. Kommen wir nun direkt zum nächsten Teil des Podcasts, der durch den nächsten Jingle eingeleitet wird, und wir begeben uns in die Gegenwart.
Inside oder Outside the Box?
Ja, EZB, es gab auch viel Wohnungsbau in der Zeit, jetzt aufgrund, da bei der EZB sind neue Wohnungen entstanden, sind verschiedenste Leute verschiedenster sozialer Herkunft hier.
Und dann habe ich zufällig von einem Freund von mir, der im Ortsbeirat ist, gehört, dass unglaublich viele alte Leute wegziehen müssen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können, also durch die Gentrifizierung. Und dass da sich auch Bevölkerung verändert hat.
Aber im Prinzip, es macht ja wiederum so eine bunte Mischung. Also wir haben schon herausgefunden, dass zu uns kommen hier Leute, so wie hier von diesen Villen, ja, freuen sich darüber, dass hier auch mal Musik ist oder so. Gleichzeitig kommen auch wieder die Obdachlosen auch hier hin und freuen sich auch so irgendwie. Also es irgendwie verbindet die Leute. Dann denkt man nicht daran, ja, ich bin reich, ich bin arm. Man ist einfach ein Teil der Horde sozusagen.
Ja, in der eben gehörten Aussage geht es um strukturelle Veränderungen des Ostends. Also bezogen auf unsere Kategorie Inside Outside. Wer ist innerhalb der Box und wer ist außerhalb? Die Christine spricht hier von einer großen Anzahl von älteren Leuten, die das Ostend verlassen mussten. Es sind sicherlich auch noch andere Bevölkerungsgruppen, nicht nur ältere Menschen, da sie die Miete nicht mehr zahlen konnten. Und sie benennt diesen Prozess als Folge von Gentrifizierung. Marie, auf unserer Suche nach Personen, die sich wissenschaftlich und auch praktisch mit diesem Phänomen Gentrifizierung beschäftigen, sind wir auf dich gestoßen, beziehungsweise auf den Stadtrundgang zur Gentrification im Frankfurter Ostend. Kannst du uns kurz erzählen, wie es zu diesem Stadtrundgang gekommen ist und wer ihn entwickelt hat?
Klar, also vielleicht allgemein die Geografiedidaktik bietet eben Stadtführungen durch Frankfurt an, eine in Zusammenarbeit mit dem Mainzer Verein Geografie für alle, die beschäftigt sich dann allgemein mit Stadtentwicklung und im Rahmen von dem Modul Stadt als Lebensraum ist 2021 die Ostendführung entstanden und das Modul Stadt als Lebensraum hat halt eben unterschiedliche Seminare und eins davon hat er auch mit Schulen im Ostend zusammengearbeitet und da wurde dann die Führung entwickelt und letztes Jahr hatten wir in Frankfurt den Kongress, den Deutschen Kongress der Geografie und im Zuge dessen habe tatsächlich auch ich das Ganze nochmal neu aufgearbeitet mit neuen Zahlen, aktuelleren Zahlen und im Zuge dessen ist auch eine digitale Stadtführung entstanden, die übers Frankfurt Open Courseware einfach zu öffnen ist, das ist eine Story Map.
Ja, wer nimmt denn diesen Stadtrundgang in Anspruch? Man kann das quasi bei dir buchen, du bist da Stadtführerin. Welche ist das eigentlich ausgerichtet nur auf Schülerinnen oder auf Oberstufenschülerinnen oder kommen auch andere Gruppen, die sich bei dir einbuchen?
Genau, also das läuft über übers Institut der Humangeografie und eben den Bereich der Geografiedidaktik und ich bin nicht die Einzige, die diese Führung hält. Wir sind momentan drei studentische Hilfskräfte, die da den Rundgang halten, teilweise auch in Zusammenarbeit, aber auch alleine. Und es ist schon expliziter an Schulklassen gerichtet, besonders auch daher, dass Gentrifizierung lange ein Teil vom Kerncurriculum war und auch immer noch im Kerncurriculum aufgezählt wird, dass es in der Oberstufe stattfindet und dementsprechend kommen auch eher Oberstufenschulklassen. Tatsächlich haben wir eine Schule oder beziehungsweise einen Lehrer, der immer wieder kommt mit neuen Kursen. Den hat man dann jetzt mittlerweile auch schon mal 2 Jahre hintereinander getroffen. Und wir haben es aber auch, dass Schulklassen von weiter weg kommen. Nächsten Monat zum Beispiel aus der Nähe von Paderborn. Genau, und es wurde ja auch gefragt, ob noch andere Führungen stattfinden. Wie eben schon mal angesprochen, war ja der DKG in Frankfurt. Und im Zuge dessen haben wir für die Teilnehmer des Kongresses noch mal Sonderführungen gehabt.
Könntest du uns so einen ganz kurzen Abriss geben, was im Frankfurter Ostend so besonders ist in Bezug auf das Phänomen der Gentrifizierung? Es ist ein bisschen anders, glaube ich, als in anderen Stadtteilen, in anderen Städten. Kannst du uns das nochmal erzählen, inwiefern da, wer da wie welche Prozesse gesteuert und veranlasst hat, wenn man so einen kleinen historischen Rückblick macht hier für unsere Zuhörerinnen?
Genau, vielleicht fangen wir eigentlich eher an, was Gentrifizierung an sich bedeutet. Und zwar haben wir es ja eben schon mal gehört, dass es so ein struktureller Prozess, struktureller Wandel ist. Dieser wird stark von dem Austausch der Bevölkerungsstruktur geprägt. Das bedeutet, dass statusniedrigere Bevölkerung durch statushöhere ersetzt wird in Stufen. Es gibt ein Modell, das das Ganze in 5 Phasen zusammenhält. Dabei wird zwischen 3 unterschiedlichen AkteurInnen unterschieden. Zum einen hat man die Pioniere. Das sind oft Kreative oder Studenten, die nicht so viel Platz zum Leben eigentlich an sich brauchen, aber das ganze Stadtviertel quasi hip machen. Danach folgen die sogenannten Gentrifier, die eben in diesem hipperen Viertel wohnen wollen. und auch Investitionen mit sich bringen und einen größeren Raum einnehmen. Schließlich hat man noch als andere zusammengefasst, darunter vor allem auch die eingesessene Bevölkerung. Und der Gentrifizierungsprozess an sich wird in 5 Phasen unterteilt. Das heißt, aber es gibt keine speziellen Zeitdauern, wie lange so eine Phase dauern kann. Das ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Diese Phasen sind auch steuerbar, besonders auch durch Stadtpolitik. Die erste Phase wird so genannt die Ansiedlung der Pioniere. Die zweite dann die erste Modernisierung, besonders auch im öffentlichen Raum. Dann die dritte Phase ist die Ansiedlung der Gentrifier. Dann die vierte Phase, die Steigerung der Lebenskosten und schließlich die Hypergentrifizierung, in der dann auch schon Einkommensstärkere es sich nicht mehr leisten können, in dieses Viertel einzutreten, dort Fuß zu fassen. Gentrifizierung wird durch unterschiedliche Veränderungen greifbar gemacht. Zum einen, wie eben schon mal angesprochen, der Austausch der Bevölkerung, die sogenannte soziale Aufwertung wird das teilweise genannt. Allerdings auch bauliche Aufwertungen. Die können zum einen an den Immobilien selbst sein oder auch im Öffentlichen. Zu baulichen Aufwertungen gehören eben so Renovierungen oder auch Neubauten. Und das sorgt zu einer Wertsteigerung an sich. Das hat unterschiedliche Auswirkungen. Zum einen direkt auf die Immobilie selbst, dass es eben zu Mieterhöhungen kommt, dass sich das Leute einfach nicht mehr leisten können. Zum anderen hat das nicht nur auf die eigene Immobilie dann die Auswirkungen, sondern auch auf das Viertel an sich, da die Bodenpreise steigen. Und hier ist ein Stichwort von wegen ökonomischer Anreiz, ist hier der sogenannte Rent Gap. Das ist die Differenz zwischen den aktuell realisierbaren und den potenziell möglichen Einnahmen. Vielleicht ein kurzes Beispiel, wenn man eine Immobilie hat in einem Viertel, das an sich relativ beliebt ist, relativ viele Modernisierungen stattfinden, die Immobilie selbst allerdings keine sehr hohe Miete hat, beziehungsweise eben baubedürftig ist, lohnt es sich in dem Moment zu investieren, um im Nachhinein höhere Mieten zu verlangen. Und Gentrifizierung an sich, kurz gesagt, ist die Verdrängung der Eingesessenen durch den kleiner werdenden und kaum zugänglichen Wohnungsmarkt. Genau, und aufs Ostend zurückzukommen. Wir haben ja vorhin schon mal gehört, dass das Ostend Mitte des 19. Jahrhunderts als Arbeiterviertel entstanden ist. Im Gegensatz zu anderen Stadtteilen war es vorher kein eigenständiger Ort. Das Gebiet wurde lange Zeit für Waldrodungen genutzt als sogenannter Riederwald. Später, dann mit der Industrialisierung, kam die Prägung durch die Industrie. Wir hatten den Osthafen hier, wo wir uns ja auch gerade auf dem ehemaligen Gelände des Osthafens befinden, um genau zu sein bei der Weseler Werft. Und zum anderen hatten wir die Großmarkthalle, von der ja eben auch schon mal gesprochen wurde. Und ganz viel andere Industrie noch, die insgesamt dazu geführt hat, dass das Viertel eine sehr hohe Lärm- und Emissionsbelastung hatte. Was wir auch schon gehört haben, ist, dass vor dem Zweiten Weltkrieg das Viertel durch das jüdische Leben geprägt war. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Viertel eigentlich fast vollkommen zerstört und die Bevölkerung stark dezimiert, eben auch durch Deportation etwa 10.000 Personen. Ja, das hat das Ostend eben zerstört zurückgelassen und es sind lange Zeit nur sehr minimale Investitionen betätigt worden, sodass die Qualität der Bausubstanz immer weiter abgenommen hat und das Ostend galt tatsächlich als nicht gentrifizierbar. An dieser Stelle hat dann die Stadt Handlungsbedarf erklärt und hat das Projekt Einfache Stadterneuerung laufen lassen. Das war von 1985 bis 1994, hat sich auf das Gebiet, was hier jetzt für uns gesehen im Norden ist, also das südwestliche Gebiet im Ostend, sich beschränkt. Und dort wurden Mittel zur Erneuerung
zur Verfügung gestellt.
Danke. Ich hänge gerade ein bisschen. Das Ganze war allerdings an unterschiedliche Sachen gebunden. Zum einen durfte man nur Modernisierungen des einfachen Standards durchführen. Immobilien durften nicht von Mietswohnungen zu Eigentumswohnungen gewandelt werden. Und man hatte eine 12-jährige Mietpreisbindung. Das war jetzt in Euro umgerechnet 3 Euro bis 4,80 Euro. Im Vergleich zu Deutschland in den 90er Jahren, da war die Durchschnittsmiete 6,80 Euro.
Kann ich kurz da einhaken? Weil das ist ja eine ziemlich erstaunliche Sache, von der ich gar nicht wusste. In den 80er Jahren waren wir alle noch ein bisschen, haben uns mit diesen Themen noch nicht so beschäftigt in der Regel. Aber dass es sozusagen von der Stadt einen gesteuerten Prozess gab, der das Ziel auch hatte, dass einkommensschwachere Familien und Personen in dem Stadtteil gehalten werden, sollten werden. Nur dass sie sozusagen eine bessere Lebensqualität durch Instandhaltung oder Instandsetzung der Gebäude. Das war das Ziel. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, man wollte eigentlich die Verdrängung aufhalten. Und tatsächlich wurden die Gelder nicht ganz ausgeschöpft, aber tatsächlich auch erfolgreich eingesetzt. Und zwar hier besonders im sozialen Wohnungsbau. Die Stadt hat allerdings relativ schnell auch ihre Strategie geändert mit der Sanierungsmaßnahme Ostendstraße, die von 1987 bis 2015 tatsächlich lief und die Kontrollmechanismen, die eben die Verdrängung vermeiden sollten, sind damals dann weggefallen. Und an dieser Stelle sind eben auch viel mehr PrivatinvestorInnen aktiv geworden und haben sich eher an den höherpreisigen Wohnungsmarkt gerichtet.
Ja, und dann hast du, kommt in dem Stadtteilrundgang auch noch vor, dass es dann sozusagen nach 2000 war das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Steuerung von der Stadt gab. Ne? Kannst du das nochmal uns erzählen? Ich glaube, es wurden Gebiete aufgekauft im Ostend von der Stadt Frankfurt und diese sozusagen versteigert, um ganz gezielt hochpreisigeres Wohnen im Ostend anzusiedeln.
Genau, das war in den 90ern bis in die 2000er hinein. Da hat die Stadt eben stark in den Gentrifizierungsprozess eingegriffen, indem es Fördermittel an Privateigentümer eben gegeben hat. Dann zum anderen Investitionen in soziale Infrastruktur, beispielsweise auch hier Umgestaltungen von öffentlichen Plätzen, der Anbindung an an den öffentlichen Nahverkehr. Zudem gab es Subventionen für die Verlagerung von Gewerben. Wir befinden uns hier auf dem ehemaligen Gelände vom Osthafen. Der wurde immer weiter verkleinert und zum anderen ist auch die Großmarkthalle nicht mehr hier anzufinden, sondern wurde durch das frische Zentrum am Riedberg ersetzt. Was du eben gerade auch schon mal angesprochen hast, stimmt auch. Wir hatten im Ostend eine stark fragmentierte Eigentumsstruktur. Das heißt, man konnte nicht großflächig Veränderungen stattfinden. Deswegen hat die Stadt selbst diese Flächen aufgekauft und an den Höchstbietenden versteigert. Was schließlich auch noch stark den Gentrifizierungsprozess beeinflusst hat, ist der Zuzug der EZB. 2002 wurde das Gebiet hier gekauft und 2015 wurde dann die EZB eingeweiht. Was man auch noch vielleicht an dieser Stelle erwähnen sollte, ist, dass seit 2016 der sogenannte Milieuschutz im Ostend gilt. Nach diesem ist besagt, dass 30% der neuen Wohnungen, die gebaut werden, sollen geförderte Sozialwohnungen sein. Hier muss man halt auch betonen, sollen. Das war tatsächlich, dass sehr lange keine neuen Sozialwohnungen gebaut wurden und immer mehr Wohnungen aus der Bindung fielen. Das ist nicht nur im Ostend so, allerdings auch sehr stark im Ostend so. Was allerdings erfreulich ist, ist, dass es neuere Projekte gibt, die tatsächlich schon wieder neue Sozialwohnungen geschafft haben und andere Projekte, die schon ankündigen, das mit einzuplanen.
Ja, vielen Dank. Wir haben uns auch gefragt, wenn du dann mit den Schülerinnen durch dieses Stadtviertel gehst, inwiefern, wie reagieren die jungen Menschen drauf? Ist es für die einfach ein Lerninhalt, den sie dort bildlich und örtlich vermittelt bekommen? Oder ist es doch etwas, was sozusagen zu einem politischen Bewusstsein oder zu einer Art Engagement führt? Weil vielleicht ist ja auch in ihren Familien das Thema Mietsteigerung ein virulent. Es betrifft ja nicht nur das Ostend. Und gibt es da irgendwie Ansätze von, ja, vielleicht auch Aktivismus oder unter jungen Menschen, die dieses Thema mehr als Thema für das Abitur sehen?
Also an sich ist es natürlich immer unterschiedlich. Die Führung wird an unterschiedlichen Zeitpunkten von Lehrkräften angesetzt. Einmal zum Beispiel zur Einführung in das Thema Gentrifizierung. Aber es kann auch vorkommen, dass das eben als Beispiel vor Ort sich dann angeschaut wird. Von Klasse zu Klasse unterschiedlich, wie stark mitgearbeitet wird. Da achten wir beim Rundgang eben auch drauf, die SchülerInnen einzubinden, sie nach ihren Meinungen zu fragen. Und was man da eigentlich ganz stark sieht, ist jeweils immer, dass die EZB einfach somit der beeindruckendste Standort ist. Das bleibt auch immer am Ende am ehesten, habe ich das Gefühl, im Kopf. Dadurch, dass ich die Schüler später nicht sehe, weiß ich das tatsächlich nicht so. Was allerdings immer sehr interessant ist, ist mit den Lehrkräften, die eben auch wiederkommen, drüber zu reden, weil sie dann immer einmal im Jahr quasi da sind und sich das anschauen und die Veränderungen sehen.
Ja, Bernhard, ihr seid ja jetzt auch seit 2002 schon hier an der Weseler Werft, wenn ich richtig liege. Ihr habt oder du hast sicherlich auch einiges an Veränderungen hier wahrnehmen können. Aber vielleicht fangen wir vorne an. Also was macht ihr hier? Was stellt ihr zur Verfügung?
Ja, die Sommerwerft, wir nennen es das Internationale Theaterfestival am Fluss. Wir haben mit diesem Namen von vornherein ganz bewusst so angefangen. Wir haben zuvor hier im Ostend, speziell auch hier im Osthafenbereich, mehrere Aufführungen schon gemacht mit Antagon. Bevor hier irgendwas passiert ist, waren wir schon hier. Und die Idee, mich hat das Viertel sehr interessiert, wir sind ja auch weiter oben mit unserem Kulturgelände verortet, aber mich hat das Gelände schon lange interessiert, weil es ist so ein bisschen das andere Frankfurt, wenn ich solche Bilder vielleicht nochmal erinnern darf. Hier gab es zum Beispiel ein kleiner Abzweig des Arbeitsamtes, das sogenannte Ämtchen. Das ist quasi ein Ort gewesen, wo sozusagen Tagelöhner auch innen sich mal einen Job für einen Tag holen konnten, entladen von LKWs in der Großmarkthalle oder da am Stand stehen. Das war also nicht nur für sehr viel, sag ich mal, Obdachlose, die hier zum Teil auch auf dem Gelände gewohnt haben, auch hier auf dem Gelände der Weseler Werft, sondern auch für Studenten immer wieder ein guter Ort, wo man mal schnell an Geld kommen konnte. Also es sind so Bilder, die es hier gibt. Hier war natürlich so von der Bevölkerung was völlig anders unterwegs, wie es jetzt aussieht. Ich bin auf jeden Fall irgendwann mit der Idee, ein Festival zu machen, zum Direktor der Großmarkthalle gegangen. Und dann hat er so ganz frustriert gesagt, naja, hier geht's zu Ende. Wir müssen hier raus, aber guck mal da unten, hat so durch sein Fenster gedeutet, hier runter auf die Weseler Werft. Da hat die Stadt gerade irgendwie ein Gelände gebaut. Sie nennen das, ist eine Eventfläche. Und es war tatsächlich auch so, diese Fläche war im Stadtentwicklungsplan als Eventfläche eingetragen. Und aber zu dem Zeitpunkt war hier im Grunde wehte der Wind drüber. Das war außerhalb von Frankfurt gelegen. Hier stand kein einziges Haus. Das war eine völlig neue Freifläche. Das war so ein bisschen, um wahrscheinlich diese sogenannte obdachlosen Siedlung, die hier so entstanden war. Hier war halt so ein bisschen wildes Wohnen entstanden, um das zu schleifen und hier abzuschaffen, hat man das dann als Eventfläche bezeichnet. Das ist mittlerweile wieder auf wunderbare Weise verschwunden, weil die Lobby der Hausbesitzer, der Häuser, die hier Stück für Stück entstanden sind, wir haben quasi die Sommerwerft im Baulärm der entstehenden Häuser. Jedes Jahr ist hier ein neues Haus entstanden. Im Baulärm der Hiltis, die hier durchgehämmert haben, haben wir die Sommerwerft aufgebaut. Und wenn der ganze Baulärm vorbei war, so abends gegen 5, 6, die Arbeiter aufgehört haben zu arbeiten, haben wir dann mit der Sommerwerft angefangen. Am Anfang war die Sommerwerft übrigens auch noch 3,5 Wochen lang. Wir waren wirkliche Pioniere, so wie du gerade gemeint hast. Also wir haben hier auf dem Gelände auch für das Thema Kultur die Anfänge gesetzt. Hier ist ja mittlerweile vieles bis hin zum Hessischen Rundfunk oder auch die ganzen Iron Man und Public Viewing Geschichten. Also das Gelände wird ja mittlerweile richtig benutzt und ist auch so ein gekleidet jetzt vom Europapark und was weiß ich was, also oder von diesem Park da hinten im Grunde. Letztendlich haben wir die Sommerwerft hier ganz von unten aufgebaut. Das ist ein Festival, ich sage, das ist von unten entstanden. Das ist entstanden mit unserem Publikum, weil es auch von vornherein genau für die Menschen gedacht waren, die, sage ich mal, normalerweise wahrscheinlich eher nicht ins Theater gehen würden oder diese Kulturangebote nutzen, die es hier in der Stadt gibt, auch inklusive der Freien, würde ich sagen. Natürlich haben wir hier auch Szene mit angezogen oder, sage ich mal, so das Antagon-Fan-Publikum am Anfang. Das war schon sehr, sehr klein, wie das hier am Anfang war. Und Jahr für Jahr haben wir diese Sommerwerft ausgebaut. Am Anfang haben wir noch gedacht, wir müssten Eintritt nehmen, um in irgendeiner Form diese Kosten zu sichern, weil Geld gab es nicht. Wir haben das wirklich uns überlegt. Das ist eine von diesen Ideen, wo man sagt, man müsste doch in Frankfurt wirklich so ein Festival haben, so wie früher im Sommer, so wie es halt tatsächlich hier ein Festival gab. Gestern hat hier Teatro Nucleo gespielt. Da habe ich daran erinnert, dass es hier eine Phase gab, wo das so stark war, das städtische Sommerprogramm, also das hieß damals Summertime, dass sogar hier internationale Gruppen in der Stadt Theaterstücke produziert haben, die richtig dann auch sehr bekannt geworden sind, in die Welt hinausgezogen sind. Hier ist ganz klar etwas entstanden, was mittlerweile überall gefordert wird. Also nicht nur von der Kultusministerin Deutschlands, die sagt, wir müssen den Kulturbegriff erneuern. Es muss um Diversität gehen, es muss um neue Orte der Kultur gehen. Und das ist genau das, was hier entstanden ist. Niedrigschwellig, inklusiv, spricht viele Menschen an, die divers hierher kommen. Und so ist hier wirklich ein sehr buntes Publikum entstanden mit einem Programm mittlerweile von 230 Programmpunkten. Also nicht nur Performance, Theater und Tanz, sondern auch Kino, also zum Teil experimentelle Filme, auch aus der Independent-Szene und natürlich das Sing- und Songwriter-Programm, Poetry Slam und vieles mehr. Also ein Programm, was überhaupt nicht auf Unterhaltung, sondern auf hochwertige Inhalte und Menschen zusammenbringt, die sich mit diesen Themen tatsächlich hier beschäftigen und in dieser Atmosphäre sich sehr, sehr wohlfühlen. Das ist das, was ich denke, was Frankfurt auch dringend braucht, dass hier im Sommer, ich denke auch zu anderen Zeiten, aber vor allen Dingen im Sommer, wenn ja eine spielfreie Zeit der Theater ist, ein Programm für alle Menschen angeboten werden und diese Bubble Theater oder Oper im Grunde aufgelöst wird durch einen Raum, in dem sich die Menschen treffen, in diesem traditionierten Ritual sich gemeinsam, sowas gemeinsam zu erleben. Es ist sehr schön, dass es vor allen Dingen hier im Ostend passiert.
Ja, super. Dann lasst uns doch in die Zukunft springen, sozusagen, in die nächste Kategorie vom Heute ins Morgen. Dafür gibt es einen kleinen Einspieler und dann können wir uns in die Zukunft denken. One, two,
EZB abreisen.
Ja.
Und dann auch die Frage von Grünflächen. Also im Ostend gibt es zu wenig Grünflächen. Also da wäre noch eine ganze Menge Arbeit zu machen.
Am Arnsbergplatz hat man ja schon den Fehler erkannt, aber das, was die da jetzt an Kosmetik betrieben haben, ist nicht wirklich grün dort geworden. Katastrophe eigentlich.
Wir arbeiten ja stadtteiloffen, aber das ist nicht refinanziert durch unseren Kostenträger. Das machen wir, weil wir so die Gesellschaft verstehen. Wir bekommen aber kein Geld dafür, dass wir hier Leute, also dass wir Leute reinlassen, dass wir uns ja auch mit denen zeitlich beschäftigen oder sowas, dass wir da Zeit und Energie reinsetzen.
Könnt ihr mir vielleicht mal helfen, das Mammut aufzuheitern? Helft ihr mir? Und eins und zwei.
Ja, in dieser Kategorie geht es um Wünsche für das Morgen, für die Zukunft des Ostends, für die Zukunft der hier ansässigen Projekte. Es wurden einige Probleme benannt, ne? Fehlende Grünflächen, auch die Veränderungen in der städtebaulichen Veränderungen. Und es endete, ich weiß nicht, du wirst das vielleicht geahnt haben, aber auch nicht eins zu eins zurückführen können. Es endete mit Atmo-Sounds der Sommerwerft vom Freitag. Bernhard, was braucht die Sommerwerft für die Zukunft, um das zu erhalten und weiterzuführen, was ihr hier begonnen habt, gegründet habt?
Ja, die Sommerwerft hat eine gewisse Dimension erreicht, die sehr viel professionelles Handling benötigt. Das heißt, hier eine feste Förderung, die wir nicht bis kurz vor der Sommerwerft aus allen möglichen Ecken zusammengraben müssen, indem wir unterschiedliche Anträge stellen, sondern wirklich, dass wir von der Stadt gewollt einen Geldbetrag zur Verfügung bekommen, und zwar jetzt nach dieser Sommerwerft, dass wir die neue wirklich planen können. Das ist das, was wir brauchen, denn wir sind ein Kulturverein, der zudem von der Stadt keine feste Förderung erhält. Also dieses Festival in der Dimension zu erhalten, ist nur möglich über eine wirklich nachhaltige Finanzierung. Und dazu ist nochmal wichtig zu sagen, dass wir ja der Stadt dieses Format in der Form, wie wir das hier ausführen, anbieten, zu unseren Bedingungen, das heißt auch zu den Kosten, die wir hier erreichen, und die liegen mit 40% unter bei den Kosten, die normalerweise eine Eventfirma oder wenn man das in Auftrag geben würde oder über städtische Institutionen ausrichten lassen würde. Das heißt, es ist ein echtes Angebot an die Stadt und auch ein Geschenk. Und ich weiß auch nicht, ob jemand anderes in der Stadt diese Sommerwerft in der Form hinkriegen würde und die Menschen auch in der Form ansprechen würde.
Ja, ihr habt natürlich, ne, ihr habt sozusagen ein irres Wissen über Logistik und ne, ein wahnsinnig viel Material, was ihr einbringen könnt und einbringt. In dem Einspieler hieß es von Corinna vom Atelier East End, ne, dass die auch im Prinzip sozusagen Stadtteilarbeit betätigen, die aber so von der Stadt nicht bezahlt werden, also die total wichtig sind, was für viele Kultur- und Sozialprojekte auch so ist. Und so sehe ich die Sommerwerft auch. Also gerade kam mir sozusagen das Label im Kopf, Ferienspiele für alle, ne? Weil es findet ja eigentlich immer in den Sommerferien, glaube ich, statt. Und es ist halt einfach wirklich ein Ort, an dem man hingehen kann. Es wird was geboten, also man kann gezielt hingehen, man kann aber einfach auch so hingehen, und es ist halt auch nicht, es gibt jetzt keine, also ihr habt euch ja wohl an irgendeinem Punkt auch gegen festen Eintritt entschieden, was natürlich den Ort auch so attraktiv macht. Man kann hingehen, wenn man es sich leisten kann, gibt man was in den Hut, wenn nicht, hilft man auch damit einfach glücklich zu sein.
Also ich denke, man hätte sich schon sehr viel früher, also mit Mann meine ich dann irgendwie Kulturverantwortliche dieser Stadt, aber auch welche, die sich tatsächlich mit dem Stadtteil beschäftigen, wahrnehmen können, was die Sommerwerft bedeutet. Ich weiß, dass der Ortsbeirat sehr viel dafür auch gekämpft hat, immer wieder, dass dieser Ort überhaupt auch uns erhalten bleibt. Das ist jetzt nicht nur, dass das alles so easy läuft. Aber im Grunde, dass es jetzt so unvorbereitet kommt, wenn wir sagen, Gottes Willen, bei uns springen Landes- und Bundesförderungen ab, wir kriegen es nicht hin, wir brauchen von der Stadt mehr Geld und überhaupt eine gesicherte Finanzierung, ist, dass es ja die Leute hier unvorbereitet trifft, die ja schon seit vielen Jahren sich hätten mal Gedanken machen können, wie man das hier dauerhaft und nachhaltig erhalten kann, die Sommerwerft als Projekt. Und ich möchte auch nochmal sagen, dass es nicht nur um die Sommerwerft geht. Ich möchte mein Wort auch für alle die erheben, die dieses Risiko auf sich nehmen, hier in der Stadt ähnliche Formate auch zu unterhalten. Und ich würde sogar auch dafür sprechen, dass mehr dieser Formate, mehr Festivals, mehr solcher Räume hier in der Stadt entstehen, weil es einfach eine absolut wichtige Bedeutung und auch Wirkung auf unsere Stadtgesellschaft hat.
Ja, vielleicht öffnen wir noch mal den Frageraum an euch beide. Da gibt es erstmal spontanen Applaus. Jetzt haben wir ja zwei aus wissenschaftlicher Sicht von Marie erzählt bekommen, was hier passiert, was rund um die Sommerwerft passiert, was im ganzen Viertel passiert sozusagen, dass es eine Transformation, Gentrification gibt in dem Viertel sozusagen. Und da würde ich nochmal die Frage an dich richten, Marie. Könntest du, weil wir sind jetzt in der Kategorie Zukunft, kannst du uns, gibt es aus wissenschaftlicher Sicht Prognosen, wohin wird die Reise gehen? Wird das Ostend sozusagen etwas sein in die Phase 5, die du vorhin beschrieben hast, in die Hypergentrifizierung hieß es, glaube ich. Ist das, was hier absehbar ist, oder gibt es Möglichkeiten, diese Prozesse, die aus wissenschaftlicher Sicht so ablaufen, 1 bis 5, zu beeinflussen? Können wir irgendetwas tun? Können sich Gruppen oder auch Leute und Menschen, die hier die Sommerwerft, die seit Jahren auch Teil des Viertels sind, zusammentun, um auch die Kultur, die hier gewachsen ist, und die Bewohnerinnenschaft auch zu unterstützen und auch das Viertel so bunt zu halten, wie es gerade ist?
Ja, ich denke, da ist es eigentlich an die Stadt gerichtet, dass man hier das beeinflusst, dass eben die soziale Durchmischung erhalten bleibt, die es momentan auch schon gibt. Und wenn man sich mal nochmal auf Zahlen zurückzukommen, wenn man sich das mal anschaut, von 2008 bis 2017 gab es hier im Ostend die dritthöchste Mietsteigerung mit 51% in ganz Frankfurt. Allerdings gab es nur minimale Änderungen, zum Beispiel in dem Sozialleistungsbezug im vergleichbaren Zeitraum. Und hier kann man natürlich Spekulationen anstellen, woran das liegt. Zum einen daran, eventuell wurden die Fördergelder gehoben oder es wird einfach ein höherer Teil in die Wohnung finanziert. Ich denke, wenn man halt absolut nicht irgendwie eingreift, wird es sich weiter in die Richtung entwickeln, dass man zu dieser Hypergentrifizierung irgendwann kommt. Es kann sehr lange dauern, bis das kommt, und das wird es hoffentlich bleiben. Ja, einfach sich laut machen, zeigen, dass man da ist. Ja.
Ja, Bernhard, hast du dazu Ideen? Also wie sozusagen ihr hier über die Idee der Förderung und die Kontinuität, die auch die Stadt erbringen müsste, damit ihr hier weiter bleiben könnt, welche gesellschaftlichen Gruppen sich auch noch zusammenschließen könnten oder AkteurInnen hier in dem Viertel, damit sie sind ja alle davon betroffen.
Also die Sommerwerft ist ja ein offenes Konzept, daran hat man. Wir haben ja auch gesehen, dass diese Sommerwerft gewachsen ist und mittlerweile diesen ganzen Bereich, also des Tiefkais bis zur Flößerbrücke einnimmt, also das schön verteilt. Das heißt, hier ist tatsächlich auch Platz für Gruppen und Initiativen aus dem Stadtteil. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Kinderbühne auch schon tagsüber, dass Schulen dort aufführen könnten, vormittags dort auf der Bühne was stattfinden kann, also in der Schulzeit, dass die hier runterkommen. Sowas kann ich mir super gut vorstellen. Also wir sind sehr offen, sind immer sehr daran interessiert, unsere Projekte in den Stadtteilen auch zu verankern, unterschiedliche Gruppierungen aus der Arbeiterschaft oder von mir aus auch gerne, sollen sie runterkommen von der EZB und hier sich mit einbringen. Zur Sommerwerft kommen sicherlich
einige Leute, die sich das tagsüber aus dem Fenster angucken und dann hier runterkommen und den Abend hier verbringen. Das sind, glaube ich, Möglichkeiten, die so ein Festival bieten.
Und warst du schon beim Direktorium der EZB, wie ja. damals bei der Großmarkthalle?
Wir haben selbstverständlich da schon hingeschrieben, unser Projekt vorgestellt. Würde mich sehr interessieren, tatsächlich in Kontakt zu kommen. Und wir hätten auch gegen eine Unterstützung von der EZB letztendlich nichts, weil wir denken, dass sie im Grunde in der Verantwortung stehen, das zu unterstützen. Wir sind ja jetzt schon eine Ergänzung der EZB, weil wir im Grunde vor ihrem Sicherheitszaun mal zeigen, wie es auch anders geht. Und das ist was, das ist so ein kleiner bunter Kontrapunkt, der da stattfindet, so nach dem Motto, ganz Frankfurt ist besetzt. Nein, ein kleines Dorf leistet Widerstand.
Das leitet perfekt über zu unserer letzten Kategorie, die wir jetzt noch haben, die Kategorie für die letzten Worte und den ganz, ganz aktiven Zukunftsausblick. Ich spiele hier einmal noch den letzten Einspieler ab.
Kämpfen. Oder Handtuch werfen.
Ja, ihr seid beide eingeladen sozusagen mit einem kleinen Schlussplädoyer über die Frage Kämpfen oder Handtuch werfen. Also bei uns heißt Handtuchwurf nur eine kurze Erklärung. Auch nicht Aufgabe und schon gar nicht die Selbstaufgabe, weil im Boxsport ist es so, dass die Trainerin oder der Trainer oder Managerin oder Manager für die Person, die im Ring ist, das Handtuch wirft, also Verantwortung für jemand anderes übernimmt, um jemanden zu schützen. Es ist auch beides möglich. Weiß nicht, wer möchte von euch beginnen mit kurzen Worten zu der Zukunft? Kämpfen oder Handtuch werfen?
Ich glaube, ich mache es einfach kurz. Kämpfen.
Ja, auf jeden Fall darum kämpfen, diesen Ort und andere Orte für die Stadt zu erobern. Wir nennen das Kultur. Freiraum steckt frei mit drin und es ist tatsächlich etwas, was uns ein Stück Freiheit zurückgibt für den öffentlichen Raum, also der Raum, der uns eigentlich allen gehört.
Super, kann man besser nicht sagen. Dann kommen wir jetzt zum Schluss. Vielen Dank euch beiden schon mal. Ich verweise noch kurz auf die weiteren Veranstaltungen des Boxclubs. Am 23.08. werden wir im Ostend unterwegs sein, rund um den Arnsbergplatz, 16 bis 20 Uhr, und werden dort auch fragen, was ist an Transformation wahrzunehmen, wie klingt es, wie fühlt es sich an, von 16 bis 20 Uhr. Am 1. September gehen wir in den neuen Frankfurter Garten, auch ein Ort mit besonderer Offenheit. Alle dürfen dort kommen, begegnen sich. Dort gibt es dann unseren Abschluss-Podcast. Da werden zu Gast sein Cher vom neuen Frankfurter Garten, Corinna vom Atelier East End, die wir schon bei Einspielern gehört haben, Steffen von Critical Muay Thai, ein Angebot für diskriminierungssensibles Thai-Boxen im Ostend. Es wird kommen eine Vertreterin von der Jungen Theaterwerkstatt, die aktuell im Zoogesellschaftshaus aktiv sind, und Christian Setzepfand, Stadtrat und Stadtführer.
Zusätzlich zum Podcast gibt es dann natürlich auch wieder Handtuchwerfen und einen Boxlanzenkampf, zu dem wir euch ganz herzlich einladen. Und natürlich unsere Liegelandschaft mit Hörstation, hoffentlich das nächste Mal im Schatten. Dort können alle geführten Interviews mit Atelier East End, Initiative 9. November, Jüdisches Museum Frankfurt, Neuer Frankfurter Garten vom Zoo Frankfurt zu hören sein. In den Shownotes des Abschluss-Podcasts verlinken wir dann auch zu den ganzen Interviews.
Ja, und dann darf natürlich auch nicht ausbleiben ein Dank an das Kulturamt Frankfurt am Main für die finanzielle Unterstützung. Und ebenfalls ein Dank an das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst Unkultur, falls es uns fördert, das wissen wir ungefähr in 14 Tagen. Das ist so die Realität in der freien Szene. Wenn es gut geht, wissen wir es in 14 Tagen. Und ansonsten nochmal zum Abschluss ein ganz großer herzlicher Dank an die Sommerwerft, dass wir hier sein durften. Mit einem Applaus, bitteschön. Applaus.